with the save.
Now you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
Hallo, liebe Basketballfreunde. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir senden heute unsere erste Folge unseres NBA-Podcasts Buzzerbeater.
Da grätsche ich gleich mal ganz kurz rein. Erste Folge heißt, wir nehmen auf am 29.04. Donnerstag. Jawohl. Und ihr hört sie dann am 30.04.
Da kommt sie raus.
Und dann können wir gleich weitermachen. Ihr denkt euch jetzt, wen hört ihr denn da überhaupt? Ich bin David Schmidhuber und an meiner Seite ist...
Bin ich, Finn Wiedmann. Wir sind euer Dreamteam beim Buzzerbeater vom Sender M94.5. Den haben wir das überhaupt zu verdanken, dass wir einen Podcast machen dürfen. Wir werden euch hoffentlich mit allem versorgen, was euer NBA und Amerika-Herz so begehrt.
Wir werden es zumindest versuchen. Und ja, Finn, wie kann sich das jetzt der Hörer oder die Hörerin, wie können sie sich das denn jetzt vorstellen? Wie ist heute die Struktur denn so?
Naja, unsere Pilotfolge wird heute erstmal so aufgebaut sein, dass wir am Anfang eine Rubrik dabei haben, die auch fester Bestandteil unseres Podcasts wird. Die heißt Teamwork Makes the Dream Work. Dabei geht es um ein Team, das David und ich uns in den letzten 2 Wochen besonders angeschaut haben. In dieser Folge sind es die Boston Celtics. Das wird jedes Mal ein anderes Team sein, natürlich.
Und es geht vor allem darum, dass wir euch so eine Einordnung auch geben. Natürlich haben wir speziell die letzten 2 Wochen angeschaut, aber insgesamt eine Einordnung zu dem Team, auch zu der Saison, schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer dann an.
Nach dem Teamwork Makes the Dream Work kommen wir dann zu einer kleinen Diskussionsrunde. Mamba Time heißt die. In der werde ich David Themen geben, zu denen er dann 24 Sekunden jeweils Zeit hat, ein Statement mit seiner Meinung abzugeben. Danach haben wir was ganz Tolles vorbereitet. Was heißt wir vorbereitet? Das hat unser Kollege Adam Lehotzky für uns vorbereitet. Denn der hat sich was Tolles ausgedacht. Bei Wer bin ich gibt er uns jeweils 5 Fakten zu 3 Spielern. Und anhand der Fakten müssen David und ich dann die Spieler erraten.
Genau, da kann man noch dazu sagen, das ist jetzt dieses Mal Wer bin ich? Aber wir haben da auch noch andere Spielerubriken, die wir dann auch immer so ein bisschen variieren werden, je nachdem. Und ganz genau, da könnt ihr euch drauf freuen, weil es wird, glaube ich, vor allem lustig und vor allem für euch Hörerinnen und Hörer da draußen einfach schön zu mitraten.
Das Spiel haben wir aus technischen Gründen schon gerade eben vor der Sendung aufgezeichnet.
Klingt einfach wie in der Tagesschau.
Er muss halt professionell hier wirken.
Absolut.
Nach Wer bin ich? Nach dem Spiel haben wir dann machen wir das Kapitel NBA zu und kehren dann zurück nach München, wo wir beide auch wohnen und arbeiten. Und
da kann man auch noch dazu sagen, der Sender M94.5, der ist ja auch aus München. Deswegen kann man das nochmal dazu sagen,
genau,
wie aus München.
Da geht's diesmal natürlich dann, weil er vor unserer Haustür ist, um den FC Bayern Basketball.
Den haben wir normalerweise immer in der Sendung. Wird man jetzt auch ein bisschen sehen müssen, wie da jetzt die Saison sich entwickelt. Aber da haben wir auf jeden Fall auch Gesprächsbedarf, denn ihr habt es schon gehört, wann wir aufgezeichnet haben. Und am Tag davor, da war ein ganz besonderes Spiel. Und da werden wir auch noch mal drauf eingehen und das nochmal ein bisschen besprechen.
Da könnte ich auf jeden Fall drauf freuen. David, jetzt geht's erstmal zu unserer ersten Rubrik.
Teamwork makes the dream work.
So ist es. Ich liebe es. Es ist ein wunderbarer Einspieler. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Da wird es zu jeder Rubrik im Normalfall einen Einspieler geben.
Ich liebe diese Einspieler. Die kann ich dann die ganze Zeit abschießen. Da freue ich mich schon am meisten drauf.
Finn liebt einfach nur dieses Abschießen.
Heute geht's um die Boston Celtics, David.
So ist es.
Gib doch den HörerInnen mal so einen kleinen Überblick.
Ja, also ich glaube, die Boston Celtics, die kennt ihr alle, das ist euch allen ein Begriff. Die sind aktuell 6. in der Eastern Conference und haben einen Rekord von 33-30, stehen also noch knapp vor den Miami Heat zu dem Zeitpunkt jetzt gerade und auch vor den Hornets, die sie zum Glück jetzt in der letzten Nacht noch besiegt haben. Das war ganz wichtig für sie, weil, das wisst ihr wahrscheinlich alle, der 7. Platz, der würde ja schon Play-in bedeuten. Und da sind sie aber noch ganz gut abgesichert. Also ich denke, ins Play-in werden sie auf jeden Fall kommen. Der 11. sind zurzeit die Chicago Bulls, die 6 Siege hinter ihnen stehen. Und es sind ja nur noch jetzt 7 Spiele. Aber jetzt lass uns mal reinstarten.
Jetzt habt ihr aber ganz kurz schon gehört. Er hat gesagt, zum Glück gewonnen.
Da merkt
so ein kleiner Boston Celtics-Fan hier raus.
Also ich habe eher aus der Sicht von den Celtics gesprochen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Abneigung gegen das Team habe.
Aber dann lass uns das doch gleich besprechen. Dann können wir zum Team noch besser einleiten. Warum kennst du dich mit Boston Celtics so gut aus? Da war doch letztes Jahr irgendwas, David.
Ja, da war irgendwas, gell? Ja, tatsächlich eigentlich 2 Wochen, 3 Wochen, bevor dann wirklich die Pandemie auch hier in Deutschland war, also so Ende Februar, war ich noch in den USA und habe das erste Mal live ein NBA-Spiel verfolgen können. Und das war tatsächlich im TD Garden, die Boston Celtics gegen die Houston Rockets. Und das war natürlich unfassbar. Und deswegen habe ich natürlich da auch noch gute Erinnerungen dran. Da haben sie zwar, ich glaube, mit einem Punkt dann nach Overtime verloren. Bisschen bitter, aber war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Und deswegen verknüpfe ich mit den Boston Celtics schon Positives.
Das ist auch, also ein NBA-Spiel live mitzuerleben, es gibt eigentlich nichts Geileres.
Ja, und man kann es vor allem, das kann man da schon mal dazu sagen, es ist einfach kein Vergleich zu einem Fußballspiel, das man live sieht. Zumindest für meine Begriffe, ja, das war schon nochmal eine andere Stimmung.
Deswegen machen wir auch einen Basketball-Podcast und keinen Fußball-Podcast. David, lass uns doch mal kurz zu den Celtics jetzt kommen. Die hatten ja jetzt eher dieses Jahr Probleme, so was die Offense angeht, würde ich jetzt so behaupten wollen. Wie sieht es denn insgesamt mit der Offense so aus bei den Celtics?
Wie meinst du, wo haben sie Probleme in der Offense? Wenn wir gleich mal da so einhaken. Ja,
also kann ich dir ganz, ganz explizit sagen. Meine Probleme, meine persönlichen, sind mit mit der offensiven Ausrichtung, mit dem ISO-Spiel. Isolation, wenig Ballbewegung im Spiel drin. Die Spieler sind auf sich alleine gestellt. Habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten viele Probleme tatsächlich damit gesehen, mit ISO.
Mhm. Ja, ich sehe den Punkt. Das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast gegen die Hornets am letzten Sonntag, also jetzt nicht am vergangenen Tag, sondern am Sonntag. Da ist mir extrem aufgefallen, dann habe ich auch mal nachgeschaut. Da hat Charlotte das Duell bei den Assists mit 39 zu 18 gewonnen. Also eine Diskrepanz von über 20, wo man dann das Problem, was du sagst, einfach sieht, dass sie sind auch das 7. schlechteste Team bei den Assists. Also da wird einfach zu wenig, also nicht zu wenig kreiert. Das können Tatum, Brown und Walker ziemlich gut, aber es wird zu wenig der Ball bewegt und da bräuchten sie einfach viel mehr Variation.
Weißt du, woran ich das auch ein bisschen festmachen will? Gerade auf der Center-Position, Tristan Thompson und Robert Williams, die wechseln sich da gerne mal ab, wer auch als Starter anfängt. Da bin ich tatsächlich eher bei Robert Williams dabei. Also sobald der im Spiel ist, ist da mehr Ballbewegung drin. Der mit seinen Triple-Handoffs, seinem Pick-and-Roll-Spiel, da kommt dann auch mal wirklich Bewegung rein. Und bei Tristan Thompson, der hat halt so immer mit dem Zug zum Korb, macht auch wieder viel selbst. Also da sehe ich auf jeden Fall immer einen Schub nach vorne, wenn Williams im Spiel ist. Mhm. Weil er vor allem dann auch Jaylen Brown und Jason Tatum richtig schön einbinden kann, wenn er dann an der Birne steht und seine Picks setzt.
Ja, das Problem, glaube ich, insgesamt ist einfach bei dem Big Man von den Celtics jetzt, da auch Daniel Theis ja seit der Trading Deadline weg ist. Sie haben, also Tatum ist dann oft primärer Ballhändler oder auch mal Brown oder mal Walker, aber du kannst mit den Big Man, auch jetzt mit Jabari Parker, den man geholt hat, man kann mit diesen Spielern nur Pick and Roll spielen. Du kannst kein Pick and Pop spielen, wie du es davor mit Daniel Theis konntest, und dadurch bist du einfach schon mal in der Offensive eingeschränkter. Und bei den dreien, die wir jetzt angesprochen haben, Thompson, Parker und Williams, da ist auch das Problem, die haben nicht mal einen soliden Mitteldistanzwurf. Und das ist schon etwas, was dann problematisch ist.
Da sehe ich
aber
dann halt bei Robert Williams den Vorteil, weil der auch ein starker Passgeber ist und dann somit auch mal seine Shooter mit einbinden kann, ob das jetzt dann Kemba Walker ist, wie du es angesprochen hast, oder Jason Tatum. Du hast gerade die Bigs angesprochen, da gab es ja eine Veränderung dann, nachdem Theis weg war. Davor haben sie mit 2 Bigs gespielt, vor der All-Star-Break. Theis häufig auf der Vierer-Position, so Power-Forward. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Jetzt spielen sie eher mit den kleineren. Wie siehst du da einen Unterschied in der Offense? Was hat es noch beeinflusst, seitdem Theis weg ist?
Ja, ich glaube, was mit Theis einfach jetzt schon mal abgeht, was man sieht, ist vor allem, was er gebracht hat. Das war einfach ein solider Spieler, der offensiv beitragen konnte, der seine 10 Punkte gemacht hat, auch sein Dreier zumindest vernünftig dann auch treffen konnte, mit knapp 33%. Aber vor allem geht einfach die Defensive ab. Und da, denke ich, da haben sie jetzt mit Jabari Parker über Umwege, es war ja nicht so, dass sie für Theis dann Parker geholt haben, sondern über Umwege ging es ja darum dann, dass Theis dann abgegeben wurde zu den Chicago Bulls. Moritz Wagner dann im Endeffekt bei den Celtics gelandet ist und jetzt Moritz Wagner auch gar nicht mehr da ist, sondern Jabari Parker da ist. Und Jabari Parker ist einfach, er ist ein offensiv starker Forward. Da kann man überhaupt nichts sagen, kann auch das Pick and Roll gut spielen. Aber er hat einfach nicht diesen defensiven Faktor. Mhm. Und das sehe ich vor allem als großes Problem bei den Celtics jetzt im Moment. Aber was siehst du
nee, in der Defensive? Defensive würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich finde tatsächlich, was bei denen wichtig ist, die Offensive beeinflusst die Defensive. Sobald es vorne läuft, hat man jetzt die ganze Saison über gemerkt, wird hinten auch besser gespielt. Ja, hinten haben sie mega Probleme, würde ich jetzt behaupten wollen. Aber sobald es vorne läuft, dann ist die Motivation wahrscheinlich auch mehr da, um irgendwie zu verteidigen. Jetzt hatten sie in den letzten Spielen aber auch häufig mal unnötige Turnovers. Dann gab es einen Rekord, wo sie einfach gegen die Nets zum Beispiel 4-37 Punkten in der Transition. Das heißt, die Celtics haben 4 Punkte in der Transition gemacht, während die Nets 37 hatten. Das sieht man. Also Offense beeinflusst Defense und das ist bei den Celtics also mehr zu spüren als fast bei jedem anderen Team.
Okay, ja, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Ich denke, Offense und Defense, die beeinflussen sich halt immer, weil, wie du sagst, wenn es halt auf der einen Seite läuft, dann hast du auf der anderen Seite einfach wahrscheinlich nochmal eine andere Motivation, gehst dann nochmal anders rein. Aber
was mir aber auch gefallen hat, muss ich gerade dazu sagen, in den letzten Spielen, gerade in den letzten 2 Wochen auch, gab es öfter mal in der Offensive, gab es öfter mal den Versuch, extra Pässe zu spielen. Das heißt, man hat versucht, auch mal ein bisschen Ballbewegung reinzubekommen. Da gab es den Fall, dass dann Kemba Walker komplett frei war, aber sich dann doch nochmal entschieden hat, nee, ich passe den Ball jetzt trotzdem nochmal raus. Das war gegen die Hornets zum Beispiel. Einfach die Möglichkeit, den Kopf oben zu haben und seine Mitspieler auch zu sehen. Weil gerade bei den Celtics hast du das mit dem ISO-Spiel, dass die alle nur drumherum stehen und keiner wirklich eingebunden ist. Und da finde ich es schön, dass sie inzwischen auch nochmal ein paar Pässe mehr spielen am Schluss.
Ja, ich glaube, so du sprichst es gerade an, das Playmaking ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man erstens den anderen Mitspieler auch mal sieht und freispielt und zweitens, dass einfach dieses Assist-Problem, das man einfach hat, dass man das ein bisschen umgehen kann und da einfach nicht nur auf das Kreieren von Brown, Walker und Tatum angewiesen ist. Und da sieht man ja schon bei Tatum, wenn wir da schon dabei sind, da muss man sehen oder da kann man sehen, dass sich da schon was tut, was vor allem auch das Passgeben angeht. Ist noch nicht da, wo man ihn sehen will auf jeden Fall, aber hat jetzt damit mit 4 Assists zumindest einen vernünftigen Schnitt, wenn man es mit den, mit den Jahren davor vergleicht. Und hat ja sogar auch jetzt vor 1,5 Wochen war es gegen die Bulls, hat er sogar ein Triple-Double gehabt, also sogar 10 Assists.
Sein auch. Erster Triple-Double in seiner Karriere.
Also allererstes. Ja. Und das ist ein gutes Zeichen einerseits. Andererseits muss man da wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtig sein und ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Er ist ja auch erst 23. Aber ja, wenn wir bei Tatum sind, ich glaube, über Tatum müssen wir, wenn wir jetzt über die Boston Celtics sprechen, auf jeden Fall auch reden.
Auf jeden Fall. Also ohne Tatum wird da vorne wird beim Team nichts laufen, würde ich jetzt behaupten. Man merkt, dass sobald Tatum mal nicht dabei ist, haben die anderen Spieler Probleme, das Spiel an sich zu reißen. Also sobald da einer von den Spielern weg ist, kann das keiner wirklich retten. Ob das jetzt dann ein Marcus Smart ist, der dann übertreibt und dann schlechte Würfe nimmt, weil er das Gefühl hat, er muss jetzt das Team irgendwie mitreißen, weil Tatum fehlt. Also ohne Tatum ist da vorne echt relativ wenig. Der hatte jetzt einen starken April einfach.
Ja, findest du? Also ich muss sagen, ich finde, Brown kann diese Position gut einnehmen, auch wenn Tatum mal nicht spielt. Ja. Also der hat auch einen riesen Schritt gemacht. Und Walker, wenn er gut drauf ist, kann das auch. Gegen die Suns hat er mal ein Spiel endlich gehabt, wo ein bisschen mehr geklickt hat. Aber wo er auch 32 Punkte hatte. Aber bei Tatum, ich sehe, was du auch sagst mit dem starken April. Bloß ich finde es, man hat in dem April wieder eine Sache gesehen, die mir bei ihm vor allem extrem auffällt und weswegen ich bei ihm einfach noch nicht von dem Superstar sprechen würde. Du sagst es. Diese Inkonstanz. Ja, ja. Weil er hat dann Spiele, du wirst es auch mitbekommen haben. Was hat er für Spiele gehabt? Das war ja unglaublich.
Ja. Ja, das war das Spiel gegen die Warriors,
zum Beispiel, ja.
Shooting Contest zwischen Curry und ihm wurde am Schluss. Da hat er 44 Punkte gehabt.
Ja, und dann hat er das Spiel gegen die Timberwolves, wo er 53 Punkte gemacht hat.
Ja.
Klar, es war nach Verlängerung, aber trotzdem. 53.
Nee, aber
und dann hat er aber auch Spiele wieder, wo er dann, ich glaube, das war sogar in zwei Spielen hintereinander, wo er 3 von 17 hatte letzte Woche und dann 14 Punkte hat. Und da, mein Vorwerfen ist jetzt übertrieben, aber da, man sieht auch, dass schon da ein bisschen der Zug dahin geht, dass er entschlossener wird, auch in seiner Entscheidungsfindung und auch oft am Ende vom Spiel jetzt bessere Entscheidungen trifft, auch mal zum Korb zieht. Sieht man auch an den Standings, was die Freiwürfe angeht, da geht's hoch. Das war lange Zeit ein
Riesenproblem. Das ist aber immer noch eins der schlechtesten Quoten. Also wenn du dir mal die ganze Liga anschaust, ja, hat eigentlich die ganze Liga, deren bester Spieler, oder er hat immer einen Spieler dabei, die mehr Freiwürfe haben als Tatum. Das sind bis auf zwei Teams, ich kann dir jetzt gerade nicht mehr genau die Teams nennen.
Krass.
Da kommen die Celtics schon an, drittletzter Position. Das zeigt dir, also da, wie du es gerade sagst, da ist ein Aufwärtstrend da, dass Tatum mehr zum Korb zieht. Aber mir fehlt dann wirklich die Entschlossenheit am Schluss. Da entscheidet er sich zu oft für den Mitteldistanzwurf, anstatt für den Layup zu gehen. Und Layup sind seine Quoten einfach nochmal überragender natürlich als beim Mitteldistanzwurf, der auch schon stark ist.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach, da muss er noch ein bisschen davon wegkommen. Er liebt einfach diese Stepback-Dreier in Bedrängnis und auch so schwere Fadeaways. Die kann er auch gut und die trifft er auch, wenn es gut läuft. Aber wenn er mal merkt, dass ein paar Würfe nicht reingehen, dann muss einfach bei ihm gleich dieses Umdenken erfolgen nach ein, zwei Würfen. Okay, jetzt ziehe ich mal zum Korb oder jetzt gebe ich mal den Ball ab oder pass nach einem Drive den Ball raus. Das muss einfach ein bisschen schneller noch kommen. Und wenn das aber kommt und wenn diese Konstanz auch kommt, ich glaube, dann werden die Celtics mit ihm noch sehr, sehr viel Spaß haben.
Was mir aber auch gefällt an Tatum, muss ich sagen, bei dem Triple-Double, den du vorhin angesprochen hast gegen die Bulls, da hatte er 13 Rebounds, 10 Assists und gerade mal 14 Punkte. Und er hat nach dem Spiel noch gesagt, dass er gemerkt hat, er war nicht in der richtigen Wurfform. Und hat dann aber versucht, okay, wie kann ich meinem Team jetzt anders helfen? Und das, finde ich, ist für einen Spieler, für einen Superstar, für einen potenziellen extrem wichtig, das Team mitzureißen, zu merken, was braucht mein Team gerade, und dann liefere ich das ab. Und wer da natürlich noch dabei ist, der sowas macht, Kemba Walker, der auch immer mal wieder so ein Spieler ist, der dann sagt, wenn es gerade nicht läuft, kann ich mein Team dann irgendwie anders helfen, ich unterstütze mein Team.
Ja, aber nochmal kurz, um zu Tatum zurückzukehren, ich glaube, das muss man nochmal kurz auch dazu sagen, du hast es ja angesprochen, ich glaube, er weiß auch und merkt auch, wo sind die Stellschrauben, an denen er noch drehen muss, das ist so sein Passing-Game noch ein bisschen, seine Übersicht und auch, dass er einfach eine bessere Entscheidungsfindung hat und wenn er da so weitermacht und das jetzt auch schon verinnerlicht und merkt, ist jetzt erst in seiner vierten Saison, dann wird es da noch deutlich, glaube ich, besser werden, aber du hast Walker angesprochen. Wie siehst du ihn denn?
Also bei Walker ist das Problem, ich kenne ihn noch aus den Hornets-Zeiten, also aus den ganz von ganz Anfang. Da habe ich damals die Hornets-Spiele auch echt gerne verfolgt. Jetzt wieder mit LaMelo Ball, aber damals vor allem wegen Kemba Walker. In der Form ist er einfach nicht. Er ist nicht in der Hornets-Verfassung. Das zeigen die Punkteschnitte. Da hat er jetzt diese Saison 18,2 Punkte. Bei den Charlotte waren es in den letzten Jahren immer deutlich über 20 Punkte. Jetzt war er im Januar verletzt. Das heißt, da muss er sich auch wieder erst ein bisschen recoveren davon. Das dauert ja, nur wenn ein Spieler wieder zurück ist, heißt es nicht, dass er wieder fit ist. Aber manchmal lässt er immer wieder so Spieler durchblitzen oder er lässt so durchblicken, was er eigentlich drauf hat.
Ja, das ist ein bisschen schade, dass es halt so selten kommt. Also was du angesprochen hast, glaube ich, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Einfach nicht der Spieler, der bei den Hornets war und vor allem in dieser Saison halt mit Quoten, mit 40% aus dem Feld und nicht mal 35% von der Dreierlinie, die einfach schwierig sind. Das ist halt vor allem der Dreier aus dem Dribbling, der zeichnet ihn halt aus und macht ihn so gefährlich. Und er hat ja ein großes Repertoire, Aber wenn der Wurf nicht fällt, dann wird es einfach extrem schwierig, weil er nicht die Größe hat, dass er dann da sehr, sehr weit kommt. Und aber du sagst es, er kann es. Er hat es auch gegen die Phoenix Suns, das habe ich kurz vorher schon mal angesprochen. Da hat er es auch bewiesen. Da hatte Tatum keinen guten Tag. Hatte, glaube ich, 14 Punkte. Walker, sage ich schon. Brown war gar nicht mit dabei. Und er hat dann aber trotzdem, war dann trotzdem eigentlich im Endeffekt der Matchwinner mit 32 Punkten. Und das braucht es einfach öfter von ihm. Und jetzt aber, haben wir es aber schon angesprochen.
Aber ganz kurz noch, findest du, dass Kemba Walker sich in den letzten Monaten trotzdem verbessert hat? Also ist er auf einem guten Weg? Oder sagst du, es stagniert so ein bisschen?
Ich habe es tatsächlich ein bisschen gehofft, weil ich mir dachte, nach dem Spiel gegen die Suns, dachte ich mir, vielleicht habe ich ein bisschen was verpasst. Vielleicht habe ich da einen großen Formanstieg einfach nicht gesehen. Aber tatsächlich muss man sagen, ich hoffe es, dass es zu den Playoffs, also ich hoffe es für die Celtics aus Celtics Sicht.
Klar aus Celtics Sicht, ganz objektiv.
Absolut aus Celtics Sicht, dass es besser wird, dass er da einfach konstanter sein wird. Aber ich sehe tatsächlich diese Entwicklung nicht, leider. Aber die Entwicklung sehe ich tatsächlich eher bei einem anderen Spieler, bei Jaylen Brown.
Ja.
Wie siehst du ihn?
Ja, du sprichst gerade seine Entwicklung an. Du hast vorhin angesprochen, dass Brown auch mal wirklich das Team mitreißen kann. Was ich bei Brown so stark finde, seine Defense war eigentlich schon immer sehr, sehr, sehr solide. Und das ist sehr konservativ ausgedrückt.
Ja, wirklich sehr gut.
Starker Defender. Und was bei ihm immer so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren, war dann vorne vielleicht die Offense. Und da hat er sich so gut verbessert. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass Tatum und Brown inzwischen auf einem ähnlichen Level sind. Ich sehe Tatum immer noch ein bisschen vorne mehr, aber bei Brown ist so viel Potenzial da, was er inzwischen auch abrufen kann.
Ich finde es auch, ist eine heftige Entwicklung einfach, dass man bei Brown und Tatum mittlerweile fast wirklich davon sprechen, also man konnte da zwischenzeitlich wirklich davon sprechen, okay, Brown kommt jetzt da fast an ihn ran. Und es war ja eigentlich bis letzte Saison war das eigentlich immer noch so eine klare Hierarchie, Abstufung immer noch, Tatum, dann kommt Brown. Und also seine Verbesserung, vor allem was die Punkte angeht und auch Assists.
Er nimmt viel mehr Würfe und verwandelt die dann aber auch. Also ja, er schreibt seine Quoten nach oben und er traut sich mehr.
Ja, und wie siehst du bei ihm so in Sachen Entscheidungsfindung, wie siehst du es bei ihm?
Würde ich sagen, dass er auch den IQ deutlich, also den Basketball-IQ deutlich nach oben geschraubt hat und deutlich mehr Übersicht hat auch vom Spiel und weiß, kann die Laufwege seiner Teamkollegen einschätzen, kann auch die Defense besser einschätzen, wie die reagieren auf seine Moves.
Ja, und ich finde bei ihm, das merkt man ein bisschen auch an den Quoten und man merkt es auch ein bisschen einfach, nicht unbedingt gegen Ende des Spiels, da haben die Celtics insgesamt einfach oft Probleme, aber ich finde wirklich, er ist da oft entschlossener. Er geht dann auch öfter zum Korb, wenn er merkt, okay, der Wurf fällt gerade nicht. Ja. Und so wirkliche Off-Nights, die gibt es bei ihm tatsächlich eher selten. Weswegen man tatsächlich sehen muss, wie wird sich das dann in den Playoffs auch abbilden.
Das Problem bei den Celtics ist halt auch noch einfach der dünne Kader, den sie haben. Das ist einfach das Problem. Hinter den Starting 5 kommt da nicht mehr viel. Da ist je nachdem, wer gerade spielt, ob es jetzt Tristan Thompson ist oder Robert Williams, derjenige, der auf der Bank sitzt, der Center, und nach Fournier, da kommt dann nicht mehr viel. Und das würde ich einfach bei den Boston Celtics, sehe ich als größtes Problem für die, auch für die Zukunft, für die Playoffs.
Ja, total. Also von der Bank, da muss man tatsächlich wirklich Peyton Pritchard, glaube ich, nochmal kurz zumindest ansprechen. Der Rookie, der tatsächlich einen guten Job macht, aber sonst kommt von der Bank zu wenig. Ja. Ist einfach tatsächlich Fournier, den hat man eh schon eigentlich mit der Absicht geholt, dass man da Offensive generieren kann und da viel kommt. Und jetzt ist er wegen Corona ausgefallen lange, hat viele Spiele verpasst. Und dann muss man wirklich vor allem jetzt im Hinblick auf die nächsten Spiele und dann auf die Playoffs sehen. Also ich sehe tatsächlich eher weniger, dass da noch einen, dass sie in den Playoffs über die zweite Runde hinauskommen. Ich sehe es
also
tatsächlich nicht.
Genau, also das Problem ist jetzt, das Wichtige für die Celtics ist jetzt, diesen begehrten vierten Platz zu kriegen. Warum begehrt? Weil der vierte in der Conference die Möglichkeit hat, oder hat dann im ersten Spiel Heimvorteil.
Heimvorteil, das was tatsächlich jetzt ein Faktor wieder ist, wenn jetzt Fans auch da sind. Und man spielt natürlich dann auch gegen den Fünften. Und jetzt als Sechster würden die Celtics dann natürlich auf den aktuell Dritten treffen.
Und im Moment sieht's aber trotzdem noch, trotz der katastrophalen Saison, man hätte eine bessere Saison erwartet von den Celtics, ist trotzdem noch alles möglich. Bis jetzt waren noch keine wirklichen Konsequenzen zu spüren, weil die New York Knicks haben einen Rekord von 35-28, die Atlanta Hawks, die auf dem fünften Platz sind, 34-29 und danach kommt gleich die Boston Celtics mit jeweils ein Spiel in Abstand. Also da ist noch alles möglich und das wird auf jeden Fall noch ganz spannend zu verfolgen sein.
Auf jeden Fall, aber tatsächlich, selbst wenn sie Vierter werden, ich glaube, im Endeffekt viel, was heißt bringen, wird es ihnen nicht, weil es im Endeffekt dann schon, es geht ja darum, du möchtest mit diesem Kader, mit diesen Spielern, man muss sagen, ein sehr junges Team, jetzt vor allem, nachdem auch Hayward weg ist und Theis. Aber also ich glaube, auf jeden Fall in der zweiten Runde wird dann spätestens Schluss sein.
Wird auf jeden Fall noch spannend zu verfolgen sein, was bei den Celtics passiert. Die letzten Spiele sind auch nochmal ganz spannend. Ich glaube, das letzte Spiel geht gegen die New York Knicks sogar.
Das könnte spannend sein, ne?
Deswegen werden wir auf jeden Fall noch verfolgen. David, wir kommen jetzt zu einer ganz, ganz anderen Rubrik.
Jetzt haben wir uns ewig verquatscht hier. Alle verloren.
Um die HörerInnen wieder mit einzubinden, kommen wir jetzt zu einer Diskussionsrubrik. Und die heißt
Mamba Time. 24 seconds on the shot clock.
Und da hört ihr es schon, 24 Sekunden hat David jetzt Zeit.
Und ganz wichtig, wenn dann die Zeit vorbei ist, dann ertönt ein Ton. Den hört ihr jetzt ganz kurz. Nehme ich einen Buzzer. Und dann habe ich keine Zeit mehr.
Und wofür er keine Zeit mehr hat, ich habe zwei Themen für ihn vorbereitet, zu denen er jeweils, wie gesagt, ein paar Sekunden Zeit hat.
24.
Um dann ein Statement mit seiner Meinung abzugeben dazu. Danach werde ich aber auch nochmal drauf eingehen, damit wir einfach so ein geschlossenes Ding da draus machen können.
So, machen wir es. Bin gespannt.
Als erstes, David, wir haben es gerade eben angesprochen, die New York Knicks. Zum richtigen Zeitpunkt haben die jetzt richtig aufgedreht. Die haben jetzt eine 9-Siegeserie gehabt im April. Jetzt sind sie in der Tabelle in der Eastern Conference auf dem, wie wir es gerade eben gesagt haben, beliebten vierten Platz. Trotzdem ist die am Montag ist sie gerissen gegen die Phoenix Suns. Jetzt aber trotzdem meine Frage für dich. Die Erfolge der letzten zwei Wochen der Knicks, sind die ein Indikator für die nächsten Spiele und vielleicht sogar für die Playoffs?
Läuft die Zeit jetzt schon?
Die Zeit.
müssen wir nur noch kurz überbrücken, weil die Zeit sollte natürlich mitlaufen.
Die Zeit läuft sowas von mit. Und los geht's.
Also, ich würde sagen, Playoffs auf jeden Fall bei den Knicks. Homecourt traue ich ihnen auch zu. Also, ich denke, sie werden Vierter werden. Aber in den Playoffs, glaube ich, wird es nicht so weit kommen. Also ich glaube, in die Playoffs wird sich diese Siegesserie nicht transportieren lassen. Ist einfach noch ein junges Team, natürlich mit einem Star, mit Julius Randle. Aber ich denke, über die zweite Runde wird es nicht hinausgehen. Aber das wäre schon ein riesiger Erfolg, glaube ich, für die Knicks-Fans und für die ganze Organisation.
Jetzt hat er noch einen Satz hinterhergeschoben,
aber
das verzeihen wir ihm natürlich. Trotzdem gut gemacht in den 24 Sekunden. Schöne Einsicht haben wir da bekommen, schönen Einblick, wie du zu dem Thema stehst. Ich finde vor allem auch, die New York Knicks sind jetzt ein Team, was gerne mal wirklich eine geile Leistung abrufen kann, aber trotzdem vertraue ich dem Ganzen noch nicht so und ich sehe auch noch nicht so wirklich einen starken Run tief in die Playoff-Serie rein. Mal schauen, was da trotzdem geht. Julius Randle, trotzdem Hammerspieler und eine Bereicherung für die
Wahnsinnsentwicklung vor allem. Ja.
Als nächstes Thema hätte ich was zu unserem Popkulturteil.
Mhm.
Und zwar letzte Woche ist wieder einiges passiert in Bezug auf Polizei und Behandlung von Afroamerikanern in den USA. Einerseits gab es letzte Woche das Urteil zu George Floyds Mörder, zu Derek Chauvin in Minneapolis. Und andererseits gab es wieder ein weiteres Opfer, das durch eine Schusswaffe eines Polizisten umgekommen ist. Eine 16-jährige Afroamerikanerin, Micaiah Bryant, war das. Und LeBron James hat daraufhin einen Tweet mit dem Gesicht und dem Namen des Polizisten veröffentlicht. Und mit den Worten.
Jetzt sind wir schon im Englischen.
Mit den Worten Accountability veröffentlicht, also so Verantwortlichkeit. Den Tweet hat er später wieder gelöscht, weil er mit den Worten dann, dass er nicht noch mehr für Hass werben will. Findest du, es war richtig, dass er den Tweet wieder gelöscht hat? Und wie wichtig ist es überhaupt, dass LeBron sich zum Thema geäußert hat? Die Zeit läuft ab jetzt.
An sich muss man, glaube ich, noch kurz dazu sagen, auch wenn ich nicht wirklich viel Zeit dafür habe, das Mädchen, das ist aus Akron, Ohio, da wo auch LeBron herkommt. Und ich glaube, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass er sich da äußert und sich einsetzt, aber der Post ist halt schwierig, wenn er so ein großes, mit 50 Millionen, glaube ich, so einen großen Impact einfach auch haben kann. Ja. Nicht gut zum Punkt gekommen, aber warum fällt dir gerade das Wort ein, was mir nicht einfällt?
Welches Wort?
Er hat 50 Millionen Follower, also hat er eine große Reichweite. So, jetzt sind wir dabei.
Guck mal.
Da mit dem ganzen Stress mit den 24 Sekunden.
Das ist aber echt so, gerade ich habe es eben mit dem Handy hochgehoben, die Zeit, wie sie abgelaufen ist.
Ja, da kann, vor allem wenn man die Zeit die ganze Zeit sieht dann und man weiß, dass man noch einen Punkt machen will, dann wird es schwierig. Aber
lass uns doch kurz insgesamt in das Thema mehr einsteigen.
Ich will erstmal hören, was du darüber denkst. Ja.
Das Ding ist, ich verstehe seine Wut. Die Wut ist sowas von berechtigt. In den USA, gerade für Afroamerikaner ist es immer wieder einfach extrem scheiße zu sehen, dass sich da immer noch nicht wirklich was getan hat. Seit den 60ern im Prinzip, seit der Bürgerrechtsbewegung mit rund um MLK, ist da nicht wirklich viel passiert. Und die USA ist immer wieder so ein Land, das die Geschichte gerne vergisst. Also sie arbeiten es nie wirklich auf, sondern sie gehen dann weiter und sagen, ja, passt doch alles, wir haben jetzt einen schwarzen Präsidenten gehabt mit Barack Obama. Wir haben eine schwarze oder halbschwarze Vizepräsidentin mit Kamala Harris. Und dann ist es für viele damit erledigt. Und es ist es eben nicht. Und deswegen finde ich stark, dass sich gerade SportlerInnen, wie aber auch gerade aus dem Basketball auch mit LeBron James, dazu äußern. Da haben wir auch einen tollen O-Ton von Carl Anthony Towns. Mhm.
I was worried. I was worried for our community. I was worried for if justice was going to be served. I was worried about all the family our team has for every player, and wondering if their safety was going to be guaranteed tonight and how they would feel. And you know, we have also on our team, we got guys who have kids who are kids of color, and wondering if we're going to show them if the word accountability actually lives in the world we live in today.
Und vielleicht doch kurz als, weil es mir gerade wieder einfällt. Ja. Ich hatte ja von Akron, Ohio gesprochen, da kommt ja LeBron her. Ja. Ich glaube aber, das Mädchen ist nur aus seinem Heimatstaat.
Okay.
Also ich glaube aus Ohio, nicht aus Akron. Das vielleicht noch dazu
aber
gesagt.
Trotzdem,
aber trotzdem
ist es wieder so ein Bezug für ihn halt auch.
Total, also es ist ja trotzdem sein Heimatstaat. Ja. Und was ich aber einfach schwierig finde, das kannst du mir vielleicht besser sagen, das weiß ich gar nicht so genau.
Hoffe ich mal.
Also das Bild hat er gepostet?
Ja.
Hat er auch den Namen gepostet?
Soweit ich weiß, ja.
Okay, und dann ist es halt schon.
Wobei es aber auch schon mit dem Bild schwierig ist, weil.
Das Bild schon, auf jeden Fall, aber insgesamt, also dass man das auf seinem Account mit so einer Reichweite so zur Schau stellt, und er hatte ja da auch noch nicht die Informationen, die er hätte haben wollen. Das ist ja das Problem.
Und das fand ich aber dann auch wieder stark von ihm, dass er das hat er nachher wieder aufgearbeitet in einem anderen Tweet, dass er gesagt hat, erstmal alle Fakten sich besorgen und dann soll man sich dazu äußern. Aber trotzdem hat er nochmal in einem anderen Tweet klargemacht, so unabhängig davon, Accountability, wie auch gerade von Carl Anthony Towns gehört, ist extrem wichtig. Und es kann nicht sein, dass man allein bei dem Urteil letzte Woche zu Derek Chauvin, dass man gespannt war, was das Urteil sein wird. Wir haben alle das Video gesehen. Und trotzdem ist man sich noch im Unklaren, wie könnte es ausgehen? Und das ist genau das, was LeBron James einfach so aufregt. Und da verstehe ich seine Wut.
Absolut. Und ich glaube, an sich war es ja dann auch die richtige Reaktion, wie du sagst. Also, dass er dann das einsieht und merkt, okay, das war jetzt falsch, dass ich das geteilt habe. Und dann zurückrudert, ist ja auch schon stark, dass er das auch sieht.
Ja,
aber an sich, das hat er, glaube ich, jetzt dann auch damit gemerkt und gesehen. Er erzeugt damit nicht das, was er eigentlich möchte, nämlich er möchte Aufmerksamkeit zu dem Thema und er möchte eine Veränderung. Das möchten wir, glaube ich, alle, weil wir dann einfach eine geeintere Welt haben und einfach alle Kulturen anerkannt werden, was auch einfach so sein sollte und in der heutigen Zeit gar nicht mehr gesagt werden sollte. Und also es sollte nicht mehr möglich sein oder nötig sein, dass man das sagt, aber beim nächsten Mal einfach, glaube ich, nochmal das mehr im Hinterkopf haben, was er da wirklich für eine Reichweite hat,
ja,
und es davor checken, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wie wir aber auch gerade von Towns gehört haben, da ging es, er hat gerade darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dann auch, dass irgendwann die oder afroamerikanische Eltern mit ihren Kindern das Gespräch führen müssen. Und das Gespräch ist das Gespräch, dass man als Kind weiß, wie man sich zu verhalten hat, wenn eine Polizeikontrolle stattfindet. Das ist ein Gespräch, was weiße Familien eigentlich nie führen müssen. Und allein das zeigt schon, wie schlimm das Problem ist in den USA. Ich wurde in Florida mal gestoppt von einem Polizeiauto oder von einem Polizisten, der ausgestiegen ist. Ich hatte mein Scheinwerferlicht nicht an, es war nachts. Mhm. Und ich wusste aber nicht, wie ich es gerade ankriege. Und der Polizist ist sofort mit der Hand an der Waffe zu meinem Auto gelaufen. Und das war so ein Moment, wo ich auf jeden Fall Angst hatte. Und trotzdem weiß ich, wie viel schlimmer das dann nochmal für Afroamerikaner ist in den USA.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Am Ende war das ein mega netter Polizist, hat mir dann erklärt, wo ich das Licht anmachen muss. Es war ein Mietwagen, um kurz zu erklären. Mhm. Und aber die eigentliche Panik am Anfang, das ist das, was wahrscheinlich so viele in den USA jedes Mal fühlen. Und genau da setzen dann halt so Spieler, aber auch im Football, Colin Kaepernick hat dafür seinen Job im Prinzip verloren. Und das finde ich wichtig, dass SportlerInnen sich da so beteiligen und sich da wirklich beschäftigen damit und aufmerksam machen auf Polizeigewalt, aber auch Probleme zwischen Polizei und der Community.
Ja, und da sind wir auch nochmal bei dem Punkt, warum wir auch den popkulturellen Aspekt drin haben. Einerseits natürlich, dass du dich da auch gut auskennst und viel dazu beitragen kannst, weil du auch Amerikanistik studierst und dich da einfach damit auseinandersetzt. Aber andererseits, weil einfach das eine ist natürlich der Sport, das andere ist aber auch einfach die Politik und alles, was um den Sport auch passiert. Und dass jeder Sportler, jeder NBA-Spieler, das ist auch nur ein Mensch und da spielt so viel mit rein, Familie, ja, Freunde und Umfeld und was so passiert. Und deswegen ist es vollkommen klar und auch gut, glaube ich, dass da auch die Spieler sich äußern oder Trainer und da, wie du sagst, die Reichweite nutzen oder die Aufmerksamkeit nutzen, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen.
Jetzt habe ich keinen geeigneten Übergang, weil es, glaube ich, einfach dem Thema nicht angemessen wäre. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall was die Stimmung auflockern könnte und es auch bestimmt auch wird. nicht nur zu dem letzten Thema, sondern insgesamt zum Podcast. Falls ihr jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Hangover habt, so, boah, jetzt haben die lange geredet und einfach nur geschwätzt, haben wir jetzt auch was Spaßiges für euch. Wie vorhin angekündigt, haben wir mit unserem geschätzten Kollegen
Adam Lehotzky, genau, mit dem haben wir Wer bin ich aufgezeichnet. Das ist so unsere Spielerubrik. Da haben wir jetzt dieses Mal eben Wer bin ich drin. Und das hat er vorbereitet und das hatten wir eben vor der Sendung, wie schon gesagt, aufgezeichnet.
Und das hört ihr jetzt. Und jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Rubrik, denn wir haben einen tollen Gast bei uns.
In der Tat.
Unseren Lieblingskollegen.
Adam Lehotzky. Hi Adam.
Hallo erstmal. Ich freue mich sehr, in eurem Podcast dabei zu sein. Mein persönlicher Lieblingspodcast mit meinen beiden Lieblingskollegen. Und das kann ich auch schon in der ersten Folge sagen.
Das freut uns.
Ich wollte gerade sagen, gab ja wirklich schon viele Folgen, deswegen wissen wir zu schätzen.
Ja, so. Bis jetzt auf jeden Fall die beste. Und ich bin dazu geschaltet für ein ganz besonderes Format. Ich weiß nicht, soll ich es am besten gleich selber erklären oder als Gast erkläre ich die Formate aus eurer eigenen Sendung.
Du hast ja was Tolles für uns vorbereitet, dann erklär doch mal kurz den HörerInnen, was du da für uns hast.
Ich habe was ganz Tolles vorbereitet. Das Format nennt sich Wer bin ich? Dabei bringe ich insgesamt 3 NBA-Spieler mit. Und zu jedem Spieler 5 Fakten, die ich nacheinander nennen werde. Und ja, Finn und David sind die Experten und versuchen, den Spieler irgendwie zu erraten, aus den Fakten, die ich zusammengeklaubt habe.
Da werdet ihr jetzt dann gleich mal sehen, wer da wirklich ein Experte ist und wer nicht. Mal sehen.
Ich muss dazu sagen, es ist schon mal klar, ich bin kein Experte. Ich hoffe, ich blamiere mich hier nicht mit den Namen, weder von den Teams, die ich mir aufgeschrieben habe, noch von den Spielern.
Das verzeihen wir dir auf jeden Fall.
Ich würde vorschlagen, wir machen es so, ich sage immer einen Fakt Und habt ihr so eine Art Buzzer oder sowas? Oder hat ihr dann Geräusch, das er macht, wenn er buzzern will?
Wir haben tatsächlich einen Buzzer hier, ja.
Ja, aber können wir eigentlich...
Wir können aber tatsächlich auch so raten. Das kriegt man so hin.
Aber, ja, passt.
Gut, dann würde ich immer einen Fakt sagen.
Ja, aber...
Und wenn ihr es wisst...
Ruf mal rein.
Sagt ihr was? Und wenn nicht, sagt ihr weiter.
Ich würde mich noch einmal ganz kurz dazwischen schalten. Es handelt sich bei den Spielern um aktuelle Spieler.
Genau, alles für euch zu mitraten. Spieler.
Sehr schön. Dann
können auch die Leute zu Hause gerne mitraten. Bin ich sehr gespannt.
Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, was du da für uns hast.
Seid ihr bereit?
Ja. Yes.
Okay, dann beginnen wir mit dem allerersten Spieler. Ich habe die Fakten natürlich auch so sortiert, dass sie vom schwersten Fakt zum einfachsten sich entwickeln. Aber wir beginnen mal. Erster Spieler, erster Fakt. Dieser Spieler wurde schon 2012 von den Washington Wizards gedraftet. Und zwar als 32. Pick.
Oh, okay.
Ich bin eine Laie, aber ich glaube, das gibt nicht zu viel, verrät nicht zu viel.
Nee,
das
noch
hat
nicht.
Aber, nachdem er gedraftet wurde, erstmal weiter in Europa gespielt.
In Europa? Okay.
Also 2012 zu den Washington Wizards.
32.
Dann aber
Pick.
Noch in Europa weiter.
32. Pick, sagst du, gell? Zweite Runde.
Genau. Okay.
2012. Es gibt also einige Spieler, die in der NBA gleich gedraftet werden, dann erstmal nach Europa gehen. Deswegen.
Du sagst Europa, ist er dann immer noch in Europa aktiv? Oder
das kommt
wird es schon
noch. Das kann man
das kommt noch. Okay.
Das wäre zu einfach. Okay.
Aber ich glaube, also, du kannst mit dem zweiten Fakt mal weitermachen, weil ja,
ganz
da
genau.
Bin ich noch.
Der nicht. Bezieht sich auch darauf, nämlich auf seine Zeit in Barcelona.
Oh, Barcelona.
Barcelona, also in Europa. Dort hat er insgesamt 2 Jahre gespielt beim FC Barcelona und 2016 hat er den spanischen Supercup gewonnen. Also 2016 war er noch in Spanien, noch in Europa.
Okay. Krass. Okay, also du überrascht mich auf jeden Fall schon mal.
Ja auch
bist kein Basketball-Experte, sagst du, aber also bis jetzt habe ich noch nicht wirklich eine Ahnung, muss ich
Spanien,
sagen.
Spanien, vielleicht war das ja auch in Spanier. Mhm. Hätte ich jetzt
ja,
gesagt.
Ja, ich auch gedacht, aber ich denke halt, ich bin halt immer noch bei den Wizards. Ja. Denke mir so,
Weißt du, wenn ich zuerst dachte irgendwie, aber das kann nicht sein.
Man
so
muss
richtig.
Eigentlich von den Wizards schon mal weggehen, weil wir wissen ja gar nicht, er
ist
ja dann nach Europa, wahrscheinlich ist er
vielleicht irgendwie in die Richtung.
Nee.
Adam, ich glaube, ich helfe euch mal weiter mit dem dritten Fakt.
Ja.
Da wird es, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher. Er ist nämlich nach dieser Zeit bei Barcelona in die NBA gegangen.
Das dachte ich mir schon.
Und 2019 gab es einen Wechsel zu den Chicago Bulls.
Okay.
Das sind Chicago Bulls.
Also er war erst wurde von den Wizards gedraftet, dann war er 2 Jahre in Barcelona, hast du gemeint?
Mhm.
Und dann 2019 zu den Bulls.
Ganz genau.
Okay. Bulls.
Weißt du, was mir noch fehlt? Aber dann wäre es wahrscheinlich zu einfach. Wahrscheinlich wissen schon einige HörerInnen.
Glaube ich auch tatsächlich.
Position irgendwie, weil ich
ja,
kann mir
schon,
also,
aber das
wenn
ist
ich gerade denke, 2019 Bulls, wer das sein könnte.
Ich denke mal gerade, er wurde gedraftet vor 9 Jahren. Das heißt, normalerweise wirst du gedraftet so mit 20.
Ja.
Das heißt, er ist wahrscheinlich so 29 jetzt. Und er war bei den Bulls vor 2 Jahren. Wer war das denn? Wer könnte das denn sein? Ich bin halt bei den Bulls auch total raus, muss ich sagen.
Ja,
ich kenne mich da auch nicht wirklich aus, aber
ist der
von den aktuellen
2019
Spielern.
Bei den Bulls?
Ja, aber der ist noch nicht
29. Nein. Und der wurde auch höher geschafft.
Warte mal.
Kommt dir schon ein Tipp oder soll ich noch die Position verraten?
Weißt,
die
habe ich
mir
glaub?
Nämlich aufgeschrieben.
Verrät die Position schon sehr viel?
Da kann ich dir ehrlich gesagt keine Informationen zu geben.
Okay. Wenn es ein Center ist vielleicht.
Die Position verrät auf jeden Fall, dass ich nicht so viel Ahnung habe vom Basketball, okay. Weil ich habe mir aufgeschrieben, er ist Guard, sowohl Shooting Guard als auch Point
Guard. Also
Point Guard. Kann
spielen. Ja.
Okay.
Weißt du, wenn ich gerade dachte, war der jemals bei den Bulls? Jeremy Grant?
Nee, und das ist auch kein Guard. Der ist Forward.
Ah.
Power Forward eher.
Ja, nee,
der auf jeden Fall nicht.
Ich weiß nicht, warum der dann bei mir gerade in den Kopf kam.
Shooting Guard oder Point Guard? Der 29 ist und bei den Bulls war.
Ich bin
wenn 29 ist jetzt keine
nee,
Angabe, die
aber,
ich gegeben
nee,
habe.
Aber Ende 20.
Das hat David
ja,
auch
der
mal so, das war so meine Rechnung,
ganz richtig.
Die wahrscheinlich nicht richtig ist.
Ich kann euch noch den letzten Fakt geben. Ich glaube, dann wird es relativ einfach. Und dann versteht ihr auch, warum ich den Spieler gewählt habe.
Es ist halt traurig, dass wir beide noch überhaupt keinen Plan haben. Gell? Normalerweise
erste Folge, erster
ja
Spieler und wir verkacken gleich.
Aber ich glaube, der Spieler ist auch schwer. Okay. Ich habe ihn aber aus einem bestimmten Grund gewählt, weil er nämlich mein Landsmann ist.
Tschechien.
Ja, ich bin so blöd. Weißt du es?
Nein.
Es ist Thomas Satoranský.
Ganz genau.
Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet.
Zugegebenermaßen der einzige Tscheche, den ich kenne aus der NBA,
ja, und
direkt mal mit reingeholt.
Ja, mich wundert es auch tatsächlich, weil ich habe auch schon so Chicago überlegt, wer ist da aktuell, also er könnte ja auch aktuell noch bei ihm spielen, habe ich mir gedacht, aber mir ist Satoranski nicht eingefallen.
Gar nicht.
Ist jetzt auch kein so bekannter Spieler natürlich, aber startet ja auch bei den Bulls, also aber, man hätte also, schon drauf kommen können.
Aber das mit Europa hätte, ja, das könnte
aber ich habe tatsächlich das mit Barcelona, das habe ich überhaupt gar nicht gewusst, also das von den Wizards, dass er gedraftet wurde, ja, aber
okay, krass. Da haben wir schon mal einen ganz
hast du schon mal erwischt.
Ja, das hast du schon mal exposed.
Okay, ich will euch auch nicht zu viel Sendezeit klauen. Deshalb, ich glaube, der zweite Spieler ist vielleicht ein bisschen einfacher. Zumindest habe ich so das Gefühl, da können wir auch direkt mit dem ersten Fakt reinstarten.
Okay.
Das ist ein persönlicher Fakt. Denn die Familie des Spielers, über den wir jetzt reden, kam, als er nur 2 Jahre alt war, nach Amerika. Und die Familie kam als politische Flüchtlinge.
So, weißt du, wann ich gerade als allererstes dachte, politische Flüchtlinge hätte ich jetzt erstmal so Richtung Mittelamerika, Südamerika gesetzt. Mhm. Warum auch immer, also für mich ist es, in Amerika hast du viele aus Lateinamerika auch. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, aus der Region, Spieler, der bei den Minnesota Timberwolves spielt, Karl-Anthony Towns, hätte ich gesagt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es stimmt.
Jetzt müssen wir mal schauen. Ich gehe da fest. Ist es eingeloggt?
Loggen wir es mal ein.
Wir loggen, warte.
Wir buzzern.
Wir loggen. Ist eingeloggt, Karl Anthony Towns.
Also ich kann schon mal sagen, es ist falsch.
Oh, okay.
Aber schön, dass ihr so auf jemand gekommen seid. Ich gebe euch meinen zweiten Fakt. Der Vater vom Spieler war selber auch NBA-Star.
Oh. Was denn?
Aber NBA-Star. Im Sinne von, er hat in der
Im
NBA
Internet
gespielt.
Stand NBA Star, hat auf jeden Fall gespielt, war auch jemand, den man kannte.
So Adam, ich hätte eine Frage an dich. Ist das ein europäischer Spieler, um den es sich
da handelt?
Nein. Nicht?
Mir kommt schon einer in Sinn, aber der kann es eigentlich, glaube ich, nicht sein. Mir fällt jetzt halt spontan Klay Thompson ein, weil sein Vater war Michael Thompson, der hat bei den Lakers gespielt, war auch ein Star, aber da würde ja der erste Fakt nicht dazu passen.
Genau, deswegen... Ja. Ist ja auch überlegen, wenn der Vater in der NBA war und dann aber trotzdem, seine Eltern sind geflüchtet, als er 2 Jahre alt war, der Spieler.
Ja, ich muss sagen, dieser Fakt, der bringt mich halt gar nicht weiter. Nee. Ich glaube, eigentlich, wie es Adam gesagt hat, da könnte man gleich drauf kommen, aber ich habe davon noch nie was gehört.
Dann sag, was hast du mal?
Ich gebe euch mal Fakt Nummer 3. Ich glaube, dann wird gerade David vermutlich, könnte da drauf kommen. 2019 erst gedraftet von den Miami Heat. Als 44. Pick.
Oh, 44. Pick.
Oh ja.
Ich kann dazu sagen, es war überraschend, dass er so spät gepickt wurde.
Okay. Also ich habe jetzt schon ein paar Spieler im Kopf, aber mach mal bitte weiter, weil ich weiß nicht, ob
ich habe halt jetzt gerade das Draft 2020 im Nein, 2019 sagst du. Ah, doch.
Welches Tyler Hero?
Warte mal, Tyler Hero kannst. Aber du hast 44. gesagt, oder?
Ja.
Hero war auf jeden Fall in der ersten Runde.
Ja.
Der war, glaube ich, 14 oder so.
Oh mein Gott. Nee, aber
mir wird einer einfallen.
Mir auch.
Aber
ein großer Spieler?
Kann das sein? Ein großer Spieler?
Nee, aber der wurde auch
früher. Aber es war, wenn es Draft 2019 war, also mir fällt halt noch Duncan Robinson ein. Aber
ich hätte.
Nein, das kann ja auch mit dem ersten Faktor
wurde auch zu hoch getraftet.
Genau, und ich habe erst an Bam Adebayo gedacht, aber der war schon früher dran. Der war
Adam schmunzelt schon richtig.
Ich glaube, ich habe es zu schwer gemacht.
Willst du uns mal vielleicht verraten, aus welcher Region der Spieler kommt?
Lass mal dabei bleiben, weil wir sind ja jetzt gerade, wir haben ja schon ein paar Namen genannt und
also da waren Finn, ja schon ein paar dabei. Kann ich sagen, Finn war schon in der Nähe von einer Annahme, die er hatte zumindest, bezüglich auf den Körper des Spielers.
Ein großer Spieler.
Okay. Ein Spieler, der wirklich sehr, sehr groß ist.
Ja, es kann natürlich auch sein. Ah ja, ich weiß es.
Miami? War das Miami?
Ich weiß es.
Er spielt jetzt bei den Denver Nuggets?
Ja.
War, glaube ich, auch unterwegs eine Zeit lang mit den Ball-Brüdern.
Kann gut sein, ja,
bevor
stimmt.
Bevor die gedraftet, also schon Jahre davor, so 2017, 18, gab es da öfter mal Videos. David, du hast auflösen.
Wir reden, glaube ich, von Bol Bol.
Und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr den Namen gesagt habt, weil ich dachte wirklich, wenn ich das hier ansagen muss, dann wird das.
Das Beste war gerade, ich dachte mir so, sein Vater ist ja Manute Bol.
Genau, das
und ich wusste gerade schon nicht mehr, wer war. Aber ich habe es, glaube ich, richtig gemacht.
Ich hätte den Bol Bol ausgesprochen.
Ja, ich wusste es auch nicht, aber sehr gut.
Eins von zwei.
Aber auch gut tatsächlich mit dem Fakt, weil tatsächlich, man hat ihn halt mit Denver, bringe ich ihn in Verbindung. Ich habe an Miami habe ich gar nicht mehr gedacht.
Komplett weg.
Das war die Intention. Ich würde sagen, ein Punkt für Finn, einer für David bis jetzt, weil Finn hatte ihn als erstes, würde ich sagen. Dann wird spannend, dann gehen wir auf den letzten Spieler zu. Der wurde schon von einer langen Zeit gedraftet, als 11. Pick 2006 von den Orlando Magic. Oder Magics?
Magic. Orlando Magic 2006.
Also wenn ihr das direkt wisst, dann Hut ab.
Also, wenn ich 2006 denke.
Ich habe schon jemanden.
Du hast schon
jemanden. Ich habe schon jemanden so parat, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Aber
also, du weißt es ja, es gibt einen gewissen Podcast, den ich ganz gerne höre, von JJ Redick.
Ja.
Und ich weiß, dass er am Anfang bei den Orlando Magic war. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob er von ihnen gedraftet wurde. Aber er ist 35 circa. Mhm. Und das könnte passen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, mal JJ Redick in den Raum werfen.
Oh. Ich glaube, das ist der größte Antiklimax in diesem Podcast. Ich dachte, wir zögern den dritten Spieler lange hinaus. Aber
hör auf, JJ Redick, nicht dein Ernst.
Tatsächlich war aber auch so der einzige, also ich dachte mir halt so,
Jubel-Einspieler.
Ja, der wäre jetzt eigentlich echt notwendig.
Das war wirklich beeindruckend gerade, sehr beeindruckend. Stark.
Ja, aber es war halt auch ein bisschen Zufall, muss man sagen. Ich weiß halt, dass er bei dem Magic gespielt hat, auch vor allem aus seinem Podcast, aber trotzdem.
Also ich kann noch die anderen Fakten vielleicht sagen, Finn kann mal sagen, ob er drauf gekommen wäre. Ich hätte noch gehabt, dass er in seiner Karriere für 6 verschiedene NBA-Teams gespielt hat, dass er Shooting Guard ist. Ja. Dass er einen NBA-Podcast hat. Dann, ich glaube, dann wäre es spätestens hier der Groschen gefallen.
Der Podcast ist sehr beliebt bei uns.
Also bei einem zumindest auf jeden Fall.
Öfter mal in den Gesprächen.
Für mich der zweitbeste Basketball-Podcast, den es gerade so gibt auf dem Markt.
Ja.
Nach Buzzerbeat.
Wie heißt der nochmal, der Podcast, David?
The Old Man and the Three. Ja, wir machen mal wieder Werbung dafür. Aber ist okay.
Unsere ganzen HörerInnen, die jetzt
umschalten. Aber freut uns natürlich, wenn Adam dann sagt, Buzzerbeat ist noch davor.
Ja, das freut uns.
Das ehrt uns.
Sehr schön. David, das war ein richtig, richtig schöner Einstand.
Fand ich auch.
Für unsere erste Spiele-Rubrik.
Hat mega Spaß gemacht, vor allem, weil es gab alles. Es gab am Anfang, haben wir 5 Fakten gefühlt gebraucht. Beim zweiten lief es ein bisschen besser, beim dritten hatten wir einen Volltreffer. Also war alles dabei.
Ja, war ein Lernprozess. Ja. Hat mir auch gefallen.
Gute Spieler ausgesucht.
Ja.
David, Respekt an dich. Und
an dich auch.
Adam. Und,
ja, danke dir, Adam.
Vielen Dank, dass du da warst. Wir hoffen, dass wir dich nochmal irgendwann sehen bei uns im Podcast.
Ja, und vor allem hören.
Ja, also danke, dass ihr mich dabei hattet. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mich wirklich mein ganzes NBA-Wissen, das ich ein bisschen habe, irgendwie ausgequetscht. Und ja, freut mich, dass ich dabei war. Und ich hoffe, ich kann irgendwann mal wieder mitmachen.
Wir hoffen, dass euch das so amüsiert hat und Spaß gemacht hat, wie uns. Vor allem JJ Redick, glaube ich, hat Finn ein bisschen fertig gemacht.
Wie heftig, David. Da komme ich immer noch nicht drauf klar, wie du es nach einem Hinweis schaffen konntest.
Und was gestern vor allem die Bayern-Fans, glaube ich, sehr gefreut hat. Wahnsinnsübergang. das war das Spiel der Bayern. Und da haben wir jetzt, wie bei allen, wieder eine Rubrik und einen Ton.
Was geht Bayern Basketball?
Ja, und was geht Bayern Basketball, David?
Genau. Also da ging ganz schön viel, vor allem gestern. Nämlich die Viertelfinalserie gegen Emporio Armani Mailand läuft ja gerade. Und ja, Finn, was war da los?
Naja, die haben ja letzte Woche 2 Spiele schon bestritten in Mailand. Beide Spiele verloren. Also Bayern hat beide Spiele verloren. Das erste sowas von knapp in letzter Sekunde.
Mit diesem Buzzerbeater da eigentlich am Ende, ja.
Das zweite Spiel dann etwas deutlicher. Und jetzt stand gestern das dritte Spiel an. Da ging es für Bayern darum, überhaupt noch in der Playoff-Series dabei zu sein, um den Kampf ins Final Four in der Euroleague. Ja, war in München und Bayern hat performt.
Absolut. Und einer, der sehr, sehr gut performt hat, das war Wladimir Lucic. Der hat wirklich grandios gespielt. Also vor allem offensiv 27 Punkte am Ende. Das war schon mit der Man of the Match oder insgesamt der Man of the Match, glaube ich, kann man so sagen, oder?
Fand ich auch, ja. Also zum wenn wir das Spiel von vorne so ein bisschen aufdröseln, gerade im ersten Viertel hat Bayern dann gegen Ende des ersten Viertels einen 14-0-Lauf gehabt. Da haben sie einfach wirklich kurz gezeigt, was in ihnen drin steckt. Und das hatten sie aber schon mal so dann in den anderen beiden Spielen, haben sie auch mal wieder kurz durchblicken lassen, was sie drauf haben. Und vor allem würde ich es ein bisschen so auf die Einwechslung von Reynolds beziehen. Als der reinkam, fand ich, kam nochmal so eine Motivation und so ein Antrieb nach vorne rein.
Wobei der, glaube ich, gestern gar nicht so viel gespielt hat, dann, glaube ich, im Endeffekt. Aber ich weiß, wo du hin willst und was du meinst. Wenn ich auch noch ganz, ganz ausschlaggebend fand, war Jan-Marc Žižko, der 9 Punkte, klingt jetzt wieder nach nicht besonders viel, aber 8 Assists, war wieder so der Denker und Lenker im Spiel. Und vor allem fand ich diese Phase, du hast es ja angesprochen, sie hatten dann diesen Lauf, dann auch im dritten Viertel, da, ich glaube, Ende des dritten Viertels waren sie dann 14 vorne.
Ja.
Und dann kam aber gleich zu Beginn des vierten Viertels der Ex-Bayer, der Malcolm Delaney, der ja auch mit dem Bayern Meister geworden ist früher. Und der hat dann aber einen Run gehabt, der hat dann diesen, ich weiß nicht, kannst du dich noch an dieses Vier-Punkt-Spiel erinnern?
Ja, heftig einfach, ja.
Und da habe ich mir dann schon so ein bisschen gedacht, jetzt müssen sie wirklich
aufpassen. Das war dann tatsächlich auch ganz, wurde dann auch ganz schön knapp. Also
vor allem, weil der in der Situation danach, ich glaube, er hat ja dann den Freiwurf getroffen und sie haben aber danach auch noch Ballbesitz bekommen, ja. Weil es ja ein unsportliches Foul war. Und da waren sie ja dann, glaube ich, auf 7 dran, die Mailänder, aber im Endeffekt hinten raus hat dann eben Žižko hat die richtigen Entscheidungen getroffen und Lucic, der hat dann diesen wichtigen Dreier gleich danach getroffen und das haben sie sich dann zum Glück nicht mehr nehmen lassen.
Was ich vor allem stark fand, war die Defense. Also die Defense hat Mailand sowas von
vor allem alle irgendwie, oder nicht? Ja. Also selbst Baldwin, der dann Anfang des vierten Viertels schon wieder draußen war wegen seinem 5. Foul, also erstens, dass sie sich da nicht aus der Ruhe bringen haben lassen, fand ich sehr beeindruckend, weil es ja der Starting Point Guard ist. Und zweitens, wie du sagst, also selbst auch Paul Zipser, der jetzt für seine Defense nicht so bekannt ist, hatte da mal einen Steal. Oder Leon Radosevic, der schon ein sehr guter Verteidiger ist, aber insgesamt alle mitgezogen und es extrem schwer gemacht.
Jetzt musst du mir ganz kurz helfen bei dem Aussprechen vom Vornamen von Johnson. Charge One, ist das richtig?
Ich würde im Zweifel wahrscheinlich JJ sagen, aber das darf man wahrscheinlich nicht, oder?
Auf jeden Fall Johnson.
Ich kann es auch nicht sagen.
Vielleicht weiß es einer von den HörerInnen, vielleicht könnt ihr das besser aussprechen. Auf jeden Fall Johnson hat auch gerade im dritten Viertel auch stark die Passwege in der Zone zugestellt und hat da die Mailänder sowas von unter Druck gebracht.
Und dazu hat er auch wichtige Würfe getroffen. Also er hat, glaube ich, keinen besonderen Distanzwurf, aber immer wieder auch Mitteldistanzwürfe eingestreut. Da hat ihn Baldwin auch im dritten Viertel ein paar Mal gut eingesetzt. Das haben sie schon gut gemacht und das gilt halt jetzt einfach für das morgige Spiel. Das ist ja schon, ihr hört den Podcast ja am Freitag. Also wenn ihr den früh genug hören könnt.
Wenn ihr gleich
und ihn gleich hört, dann könnt ihr vielleicht doch gleich das Spiel verfolgen, wenn ihr es davor noch nicht wusstet. Aber das ist halt jetzt extrem entscheidend und da wird's spannend, ob man die individuelle Klasse, die ja Mailand hat, mit Delaney, auch mit Rodriguez, mit Datome, wenn sie die wieder so eindämmen können, dann ja,
genau,
denke ich, können sie da gut vielleicht sogar noch ein Spiel klauen oder holen. Und
jetzt steht es in der Serie 2-1 für Mailand. Das heißt wieder für Bayern win or go home im Prinzip.
Daheim sind sie ja dann schon am Freitag. Win or
stay home. Wenn sie gewinnen morgen Bayern, was passiert dann? Wo ist das Spiel 5?
Genau, dann steht es 2-2 und dadurch, dass ja Mailand Vierter geworden ist, haben sie quasi auch am Anfang schon Heimvorteil gehabt und deswegen ist dann das entscheidende Spiel in Mailand.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall noch spannend zu verfolgen sein, was bei Bayern in der Euroleague noch passiert. Und wir werden euch auf jeden Fall immer mal wieder einen Einblick geben. Auch was die Liga angeht, sind wir auch bald in den Playoffs drin. Da werden wir euch auf jeden Fall up to date halten.
Und so oder so ja schon ein Wahnsinnserfolg jetzt, den die Bayern da hatten, dass sie überhaupt in die K.O.-Runde eingezogen sind, ist ja Wahnsinn. Aber das wollen sie natürlich jetzt, diese gute Saison wollen sie natürlich jetzt auch weiterführen und vielleicht auch krönen mit einem Final Four Einzug. Mal sehen.
Jetzt, David, kommen wir aber schon fast zum Ende.
Ja, eigentlich zur letzten Rubrik, kann man sagen.
Ja.
Da haben wir jetzt aber keinen Ton.
Da haben wir leider keinen Ton. Wobei, um ehrlich zu sein, wir hatten einen Ton, aber ich habe es nicht hingekriegt, den einzuspielen.
Beziehungsweise der war hinten, hat nicht ganz gepasst. Deswegen
also, war noch nicht so
abgerundet. Haben wir uns dagegen entschieden.
Aber kommen wir zur letzten Rubrik und die heißt nämlich You Bet.
Fast, also eigentlich besser als ein eingespielter Ton. Also genial. Ja, Was ist YouBet? Der Name sagt schon so ein bisschen, es geht darum, dass wir wetten, in dem Sinn, dass wir uns immer eine Kategorie im Normalfall rauspicken. Da haben wir uns jetzt bei der ersten Folge jetzt für den Assist-Schnitt entschieden von dem Spieler. Und da geht es darum, dass wir uns über den Zeitraum zwischen der aktuellen Folge, also jetzt eben Freitag, dem 30., bis zur nächsten Folge, das ist dann, hilf mir Finn, der 14.?
Der 14.5. Jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, wann die nächste Folge kommt. Aber ja, 14.5. sollte sein. Der
14.5. Ja. Und in diesem Zeitraum machen die Spieler ja unterschiedlich viele Spiele und deswegen nehmen wir uns da dann den Assist-Schnitt von dem Spieler raus und wer dann den höheren Schnitt hat, der gewinnt dann quasi und in der nächsten Folge sagen wir euch dann, was dann die Bestrafung sein wird. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen Gedanken machen, aber da werden wir sicher was Gutes finden und da könnt ihr auch gern bei Instagram oder Facebook könnt ihr dann auch gerne mitkommentieren und vielleicht mal einen kleinen Vorschlag noch bringen, wenn euch was Gutes einfällt.
Wie finden die uns denn überhaupt auf Social Media, David, wenn du es jetzt gerade ansprichst? Weil ich habe jetzt ein paar Probleme damit immer gehabt, unseren Social Media Kanal anzupreisen.
Ja, das ist einmal
Buzzerbeater.
Buzzerbeater, wisst ihr ja schon, dass er heißt.
M945.
Buzzerbeater M945 at, nein.
Nee, ohne Ad, glaube ich.
Was erzähle ich hier gerade?
Richtig stark angepriesen.
Buzzerbeater M945 und bei Facebook auch Buzzerbeater M945.
Genau, da könnt ihr uns auf jeden Fall finden und da werden wir euch und darüber auf dem Laufenden halten, wie es denn gerade steht. So, genau. Jetzt kommen wir zu der Kategorie Assists. Hast du dir einen Spieler schon rausgesucht oder brauchst du noch einen Moment, den du nimmst?
Puh, ich glaube, ich brauche einen kurzen Moment, ja. Hast du schon einen?
Ich könnte schon einen nennen. Und zwar würde ich gerne meinen Lieblingsspieler nehmen. Und zwar von einer Mannschaft, die dieses Jahr so heftig performt hat. Und man hat es eigentlich nicht erwartet. Aber auch nicht zuletzt wegen ihm. Und zwar nehme ich Chris Paul.
Oh, okay. Das, was
hab ich dir diesen Spieler weggenommen?
Angeht, glaube ich, nicht schlecht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da finde ich vielleicht auch noch jemand anderen.
Also wer immer gut ist, natürlich Westbrook.
Aber das ist dann unfair.
Ja, irgendwie wäre das ein bisschen zu einfach.
Da brauchen wir es gar nicht machen. Puh. Also ein Spieler, den ich auch ganz gerne mag, der bei den Dallas Mavericks spielt, das ist Luka Doncic.
Lass mich raten.
hätte man nicht draufkommen können, gell?
Also David, ich weiß nicht, Riesenfan würde ich nicht sagen, aber schon ein Fan von den Mavericks.
Ja, auf jeden Fall habe ich auch ein Jersey von ihm. Also man kann schon sagen, ein Luka Doncic-Fan bin ich schon ein bisschen. Und dann nehme ich doch Luka Doncic.
Sehr schön.
Der hat auch einen guten Assist-Schnitt. Das könnte eng werden.
Dann haben wir also unsere beiden Spieler rausgesucht. Und wie gesagt, auf Social Media findet ihr uns. Buzzerbeater M945.
Bei Facebook und bei Instagram. Und wir können ja eigentlich schon zumindest so einen kleinen Ausblick geben, weil wenn ihr die NBA verfolgt, dann wisst ihr es ja, es sind jetzt nur noch bei den meisten Mannschaften ein paar Spiele zu gehen und dann sind ja schon die Playoffs. Und in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, dass wir uns so ein bisschen die Awards anschauen.
Ja.
Und das heißt MVP, MIP unter anderem und auch Sixth Man of the Year. Und werden ja da so unsere Meinungen ein bisschen mit euch teilen, weil es dann ja schon in die Playoffs geht.
Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Und
Playoff-Time, das wird insane. Das klingt, glaube ich, gerade gar nicht so durch, aber es wird
dieses Jahr aber echt mega heftig, glaube ich, tatsächlich.
Ja, aber
vor allem Eastern Conference wird so spannend, wie es noch nie war.
Ja, da haben wir auch schon vor der Aufzeichnung drüber geredet, dass einfach, also, dass jetzt überhaupt Playoffs schon dann sind, das ist irgendwie schon crazy.
Bis dahin
verabschieden
wir uns erstmal. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, dass ihr reingehört habt.
Und bis zum nächsten Mal.
Servus. Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.